Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Das ist die letzte richtige Sommerwoche, sagen auf jeden Fall die Hundstage. Und an dem letzten dieser Hundstage nehmen wir diesen Podcast auf. Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von 9.
Und Radio Tourism-Chefin Sabrina Gander.
Jetzt hast du geguckt, das wusstest du nicht, gell, dass es heute der letzte Hundstag ist.
Nee, wusste ich nicht. Jetzt wird es wieder kühler.
Richtig, die Hundstage bezeichnen ja, ich glaube, es sind genau, 23. Juli bis 23. August. Und das sind immer die heißesten Tage des Jahres, wussten übrigens schon die alten Ägypter. Also falls es den einen oder anderen dieses Jahr überrascht hat. Erzähl uns doch mal jetzt lieber, wer heute dein Gast der Woche ist.
Meine heutige Gesprächspartnerin brauche ich eigentlich gar nicht vorzustellen, denn Maria Linhoff ist in der Branche ja weitgehend bekannt. Und mit ihr habe ich mich so über verschiedene Themen unterhalten, unter anderem darüber, was die Touristik denn aus dem Datenskandal lernen könnte, ob sich dadurch möglicherweise das Gewicht zwischen Vertrieb und Veranstaltern verschieben könnte und was eigentlich bei ihrem Verband, dem VUSR, dessen Chefin sie ist, so in nächster Zeit auf der Agenda steht.
Wie diplomatisch sie in ihren Antworten war, das hören wir jetzt.
Hallo Frau Linhoff.
Hallo Herr Schmicke.
Lassen Sie uns mal gleich in die Vollen gehen im Gespräch. Der Datenskandal beschäftigt die Branche ja schon seit geraumer Zeit und ziemlich intensiv. Viele Sachen sind eigentlich bekannt, also welche Daten und wie lange Daten von RTK und FTI übertragen wurden. Es gibt jetzt auch die erste Vereinbarung, die Schauinsland mit der RTK dann doch noch getroffen hat. Die lösen ihren eigenen Reisebüroverbund ja aus dem Joint Venture mit RTK raus und haben außerdem dann noch Holidayland dazugekriegt. Zu welchen Konditionen weiß natürlich keiner von uns, nehme ich mal an. Es gibt aber auch noch ganz viele offene Fragen. Zum Beispiel die nach dem Fortbestand der QTA und wenn ja, mit wem die fortbestehen könnte oder auch die Frage, wie sich die anderen großen Veranstalter denn gegenüber dem Kooperationsverbund verhalten werden. Aber davon mal abgesehen, gibt es irgendetwas, was unsere Branche aus diesem ganzen Fall lernen kann?
Naja, eins müssen Sie ganz sicherlich lernen, und zwar das Krisenmanagement. Es gibt ein gutes Krisenmanagement, was Krisen im Hinblick auf Kunden betrifft. Also sprich, das haben wir jetzt bei Rhodos gesehen, dass das ganz gut funktioniert. Aber das desolate Kommunikationsmanagement, so nenne ich es mal, bei RTK, das desolate Verhalten, also das ist etwas, vielleicht sollte Herr Bösel da nochmal einen Kurs besuchen, keine Ahnung, ob das geht, aber Krisenmanagement, und es ist eine Krise gewesen und ist es immer noch, wir sind ja noch nicht am Ende, und wie Burghausen, die Zentrale, damit umgegangen ist, zeigt mir, dass sie Reisebüros für doof halten. Ganz klar. Es wurde ja nach Veröffentlichung Business as usual gemacht, wird heute noch. Und das kann man einfach nicht machen. Wenn man erwischt wird bei irgendetwas, gilt übrigens für auch andere Branchen, nicht nur unsere, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man sitzt es aus und sagt gar nichts, oder man gesteht Fehler ein und gut ist und versucht es wieder gerade. Und das, was da passiert ist und immer noch passiert, ist so dilettantisch. Es ist zum Schämen. Und das ist etwas, wo ich sage, da können und müssen wir auch noch viel lernen. Das ist tatsächlich der Umgang mit der Krise insgesamt.
Es gibt ja nicht ganz wenige Vertreter auch von der Reisebüroseite, die Befürchtung haben, dass möglicherweise eine Schwächung der RTK oder sagen wir mal der QTA dazu führen könnte, dass sich so das Gefüge zwischen Reiseveranstaltern und dem Vertrieb insgesamt verschiebt. Glauben Sie, dass das passiert?
Ach, Blödsinn, Unsinn. Und ich kann das auch erklären. Wenn das so wäre, ja, dann müssten ja zum Beispiel die Kooperation, und ich nenne jetzt mal stellvertretend DTPS, riesengroß, ist nicht bei der QTA. Ich nenne auch noch Best. Da müssen die ja wenn das so stimmen würde, schlechter gestellt sein als die Veranstalter in der QTA. Und das sind sie nicht. Die QTA, also diese Allianz, dieser Zusammenschluss, nutzt nur den Veranstaltern. Es wurde zwar immer gesagt und wird auch heute noch gesagt, es geht um die Provisionen. Man hat da bessere Konditionen. Das mag ein Stück weit stimmen, aber nicht für alle Büros. Das ist meine feste Überzeugung und das merkt man auch. Herr Bösel hat seine Macht genutzt. Das ist meine Erfahrung, meine Meinung. Und das kann man auch an gewissen Dingen ablesen. Ja, er hat sich für die Reisebüros eingesetzt, aber dafür haben Veranstalter auch einen sehr, sehr hohen Preis genannt. Das zahlen zwar alle, aber sehr hohen Preis. Und der Wasserkopf in Burghausen, wie ich es immer so nett sage, der muss ja auch finanziert werden. Die QTA nutzt in erster Linie den Reiseveranstalter, weil sie müssen nur mit einem verhandeln und nicht mit allen. Komischerweise, und das weiß ich ganz sicher, alle Kooperationen, Franchisegeber, die nicht in der QTA beheimatet sind, verhandeln ja auch mit Reiseveranstaltern. Stellen Sie sich mal vor, es wäre wirklich so, dass Reisebüros benachteiligt werden, die nicht in der QTA sind. Das wäre ja gar nicht möglich. Reisebüros untereinander reden auch. Und dann würden sie ja alle zu QTA und RTK und was weiß ich wem rennen. Also das ist Unsinn, meiner Ansicht nach. Und ich habe es ja jetzt auch erklärt.
Aber wird sich denn eine Veränderung in der Vertriebslandschaft einstellen?
Ja, das glaube ich schon, aber zum Positiven für die Reisebüros. Wenn die QTA erhalten bleibt, haben wir wieder so einen Oberfürsten, den brauchen wir nicht. Wir haben Kooperationen. Wir können ja auch nicht nur Schmetterling, sondern TSS zum Beispiel mit Herrn Molina, der macht da auch einen guten Job. Der ist nicht bei uns Mitglied, das erwähne ich hier jetzt extra mal, ne? Aber er macht da auch einen guten Job. Der hat seine Büros da, der hat ja auch, ich weiß nicht, über 1000 Büros in Dresden. Der macht da auch einen guten Job, der macht das stiller, der macht das nicht so ganz großartig laut. Stellen Sie sich mal vor, die würden nur alle weglaufen, wenn Molina einen schlechten Job machen würde, würden sie alle zu RTK gehen. Oder aber die Best, nehmen wir mal als Beispiel die Best. Die Best war mal bei der QTA. Sie haben sich losgelöst. Die Gründe lassen wir mal dahingestellt. Sie haben gesagt, wir wollen jetzt wieder eigenständig sein. Aber Sie können mir eins glauben, ich kenne viele Büros von der Best, viele Reisebüros, ich kenne auch einen Aufsichtsrat. Also glauben Sie, oder damaligen Aufsichtsrat, ja, glauben Sie denn, die hätten sich von der QTA gelöst, wenn sie Nachteile gehabt hätten? Ja, garantiert doch bitte nicht. Und die Konditionen, ob es Schmetterling ist, AER und wer ist dann noch TUI Travels da jetzt. Ich gehe davon aus, dass die TUI das Gleiche machen wird wie Alpha und also beziehungsweise Schau ins Land Partner, dass die sich auch lösen werden, die TUI, und werden dann wahrscheinlich TUI Travels da in ihre eigenen Systeme, Franchise und so weiter integrieren. Aber die kriegen noch keine schlechteren Konditionen bei den Veranstaltern. Stellen Sie mal vor, das käme raus. Das wäre ja gut, das wäre ja schlimm. Aber was ein Problem ist, das muss man ja immer so sehen. Die Reiseveranstalter, der Herr Bösel, der hat immer, seit ich ihn kenne, hat er ganz gut gemacht. Er ist halt Österreicher, sehr charmant, sehr, ne? Er hat das, ich mag ihn auch, ich will das hier an dieser Stelle mal erwähnen. Aber er hat ein dilettantisches Bild jetzt abgegeben. Aber trotzdem mag ich ihn so, man konnte ja immer mit ihm reden. Die Reiseveranstalter hatten es nur mit Bösel zu tun. Und wenn er die Reisebüros gebrauchen konnte, um Druck auszuüben auf die Veranstalter, dann hat er das genutzt. Aber ist denn tatsächlich bei allen Reisebüros was angekommen? Das sage ich auch ganz deutlich, das bezweifle ich. Weil ich sage jetzt mal ein konkretes Beispiel, RTK. Wissen Sie, ein Herr Wulff, der in der Säule A ist, ich nenne den immer exemplarisch, gibt nur andere. Aber es ist doch klar, dass Herr Wulff aufgrund seines Umsatzes, aufgrund seiner Größe, er denkt betriebswirtschaftlich, den interessieren doch nicht die Reisebüros in Hintertupfingen, die bei der RTK beheimatet sind und vielleicht ein Mannbüro sind, sondern der Mann denkt an sich, seine Familie, sein Unternehmen. Was macht der? Der verhandelt alleine mit den Veranstaltern. Der macht sich doch keine Gedanken, ob Herr Bösel für die anderen was macht. Und er kriegt die Konditionen. Das ist ja auch legitim. Das ist ja absolut in Ordnung. So, und die kleineren Büros oder mittelständisch geprägten 1-, 2-, 3-Mann-Büros, tja, die haben das Nachsehen. Ich glaube, das ist eine QTA. Es ist gut, wenn es eine Allianz gibt. Das will ich mal auch noch sagen. Weil Reisebüros, das habe ich also auch schon gefühlte 87.000 Mal gesagt, sind eine unglaubliche Macht. Aber diese Macht müssen sie selber, also die Reisebüros selber nutzen, benutzen, wenn sie etwas durchsetzen wollen und nicht es in Hände geben, wo man zwar vertraut, aber das Vertrauen missbraucht wird. Beste Beispiel ist jetzt die Datenaffäre.
Für Ihren Verband, den VUSR, war doch vielleicht diese Datenaffäre bei allem Ärger darüber gar nicht so schlecht, oder?
Doch, sie war auch für den VUSR nicht schön. Weil ich kann auch sagen, auch für mich persönlich, das unterstellen immer ganz viele. Aber es kristallisierte sich halt raus, dass Reisebüros doch in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen zu Kooperationen, insbesondere da zu RTK. Mhm. Da wusste ich auch am Anfang nicht, haue ich jetzt drauf? Oder versuchen wir es mal diplomatisch mit der Diplomatie, die mir gegeben ist. Ich bin da kein Experte, aber zu regeln. Ich denke, wir sind zwar nicht gewachsen in überproportionalem Maße, aber natürlich jetzt, dass, wenn man überhaupt von freuen sprechen könnte, mich freuen könnte mich das nie oder weiß ich nicht, das ist ja immer so, das bleibt ja auch haften, irgendwas bleibt ja auch immer hängen. Wenn überhaupt, ist es jetzt so, die Karten sind neu gemischt. Herr Bösel kann sich nicht mehr hinstellen und sagen, ich bin der Sprecher des gesamten Vertriebs. Wir als Verband lehnen es ja ab, also zum Beispiel Verhandlungen mit Veranstaltern zu führen. Deswegen sind wir zwar die Stimme der Reisebüros im politischen Umfeld und bei den Medien auch, aber Herr Bösel, da er immer zwei Herren gedient hat, man kann es nicht. Man kann nicht aufgrund monetärer Vorteile, doch das kann man schon, das machen ja viele, aber ich würde es nicht machen. Ich denke, das ist etwas, wo ich ganz viel Wert drauf lege und wahnsinnige Sorge habe, dass, weil man denkt ja, ich persönlich auch denke ja auch über Nachfolge nach, dass wenn jemand kommt nach mir, der würde das monetär auch wieder nutzen. Und ich denke zur Freude, Vorteil, ich muss so ein bisschen grinsen, ich gebe das zu, es wäre ja gelogen, wenn ich jetzt, also, aber gefreut, wenn ich wirklich sachlich drüber nachdenke, kann man sich darüber nicht, weil es klar gezeigt hat, wie schwierig, und das muss ich an dieser Stelle sagen, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen schizophren anhört oder sich widerspricht, wie schwierig der Job eines Kooperationschefs oder Franchisegebers ist. Weil der muss immer die Waage halten. Also ich möchte den Job nicht haben. Man hat dann zwar Macht. Herr Bösel hatte eine unglaubliche Macht. Die hat er gehabt, weil er seine Büros benutzt hat. Klar. Aber wie viele Büros hat er denn schlussendlich gehabt? Und was mich wirklich froh gestimmt hat, sind eben so Player wie Herr Kastner, also Schau ins Land, Detlef Schröer, wie auch immer, die ganz klar sich positioniert haben auf die Seite der Reisebüros, die ganz klar gesagt haben, mit uns nicht, wir finden eine Einigung. Für die Reisebüros natürlich.
Wir sehen also als Resümee zu diesem Thema, dass ein Abgesang auf den stationären Vertrieb nicht angebracht ist und Weltuntergangsstimmung auch nicht.
Wer das glaubt, also ich glaube, der schläft auch wirklich im Stehen mit dem Kopf an der Wand. Die Reisebüros wird es immer geben, in welcher Form auch immer. Ganz klar, nur die Reisebüros müssen, und das ist immer wieder mein Appell, endlich ihr Selbstbewusstsein nach vorne kehren. Sie müssen endlich das Heft wieder in die Hand nehmen. Sie sind keine Bittsteller, sie können etwas und genau das muss rauskommen.
Okay, dann lassen Sie uns doch vielleicht zu einem anderen Thema kommen, das in jüngster Vergangenheit auch für jede Menge Ärger gesorgt hat. Die Flugplanänderungen der Airlines. Das war ja im vergangenen Jahr sehr heftig. Wir haben aber auch in den ersten Monaten dieses Jahres noch in einer eigenen Umfrage ermittelt, dass Reisebüros und auch Veranstalter uns gesagt haben, damit haben wir so viel Arbeit immer noch. Die Airlines sagen jetzt alle mehr oder weniger, naja, wir haben das Thema jetzt im Griff. Wie ist Ihre Einschätzung? Was hören Sie von Ihren Büros?
Naja, wenn ich Airline-Vertreter wäre, würde ich das auch sagen. Weil wieder einmal, und das tut mir jetzt echt leid, aber ich kann auch nicht mehr drum rumreden, die Dämlichkeit der Büros spricht eine deutliche Sprache, spielt den Fluggesellschaften in die Hände. Und was ich nicht verstehe, deswegen sagen wir, weil es im Moment ein bisschen ruhiger ist, aber das Thema im Griff haben wir ja noch lange nicht. Es ist ja ein Problem, dass Reiseveranstalter und Vertrieb gleichermaßen haben. Also die Reiseveranstalter sind ja genauso betroffen. Und ich habe mich mit vielen Reiseveranstaltern über die Problematik unterhalten, weil ich nicht verstanden habe, warum die denn nichts machen. Das kostet ja auch ein Geld ohne Ende. Die Reisebüros sind aber so lieb, ja, zu lieb. Ich sage ja dämlich teilweise. Die machen die Arbeit. Und genau das ist das Problem. Sie wissen, dass die Reisebüros diesen Job machen werden. Einige sind dazu übergegangen, weil sie Angst haben, auf ihr Recht im Hinblick auf Fluggesellschaften und Reiseveranstalter zu pochen, den Kunden Geld abzunehmen für die Mehrarbeit. Das gibt es ja auch. Das ist aber der falsche Weg. Theoretisch ist immer der Ansprechpartner für Mehrarbeit und für all das, was die mit uns machen oder die Arbeit, die die, das ist ja im Grunde genommen outgesourcedes Krisenmanagement. Die haben keine Mitarbeiter, also wer erledigt die Arbeit der Reisebüros? Und sie machen es, weil sie sich erhoffen, dass der Kunde dann bei ihnen bleibt und so weiter. Aber das ist ja Solidarität, ja, aber nicht bis zur Selbstaufgabe. Und da sehe ich echt ein Problem. Und wenn wir uns da nicht zusammenreißen, dann wird es finster. Und das Schlimme ist, und das sage ich auch ganz offen, ich habe ja keine Angst, Sie kennen mich, Herr Schmicke, es gibt ja Kollegen in den Büros oder Reisebüros, die kriegen ja Geld für ihre Mehrarbeit. Das ist ja das, was mich stört. Aber was soll der VUSR, der sticht immer in die Wunde, aber es ist wirklich so erbärmlich. Wir leben nicht nur gesellschaftlich, auch in unserer Branche, in einer Neidgesellschaft, das ist unmöglich. Und wenn dann jemand kommt wie ich und so viel reden kann und auch noch früher mal beleidigt hat, was weiß ich, oder ausflippt, dann traut man mir das nicht zu oder denkt nur schlecht. Also es ist einfach nur, ja, wenn die Reisebüros oder der Vertrieb insgesamt nicht fähig ist, in naher Zukunft miteinander zu reden, Lösungen für das Problem zu finden, im gemeinsamen Gespräch mit den Reiseveranstaltern und auch Fluggesellschaften, ja, dann sehe ich schwarz. Mhm. Das Schlimmste, ich habe jetzt das erste Mal erlebt bei der Eurowings, tolle Mitarbeiter, die haben auch Probleme, aber glauben Sie mal nicht, dass Eurowings-Mitarbeiter offen drüber reden wollen. Alle haben Angst vor dem, und ich weiß, man soll das nicht sagen, aber für mich ist ja Lufthansa Spohr die Wurzel allen Übels. Ja, er macht einen guten Job für seine Aktionäre, Herr Kühne, der schlägt wahrscheinlich Wurzelbäume, keine Ahnung. Aber was der sich alles erlaubt hat, der Spohr, während der Pandemie, nach der Pandemie, ja, das sollte sich mal ein normaler Mensch erlauben. Ja, der wäre ja schon da wäre ja schon eine Polizei und ich weiß nicht, wer alle. Also wissen Sie, wenn da Sachen verkauft werden, die Sie gar nicht haben und Sie wissen das, da steht nur mal ein Beispiel, wenn ich auf eBay was verkaufen würde, was ich gar nicht habe, ja, dann ist das Betrug für mich. Und hier werden teilweise Flugstrecken angeboten, die nicht geflogen werden. Ich behaupte hier nichts, was ich nicht belegen oder beweisen könnte, ja, aber es müssen Gespräche stattfinden. Nur eins habe ich gelernt in meiner langjährigen Tätigkeit als in der Politik und als Interessenvertreterin. Man kann nichts mit der Brechstange durchsetzen und vor allen Dingen nicht, wenn man nicht die Leute hinter sich hat. Das Problem ist, ich weiß nicht, warum viele sagen, nee, den VUSR, den möchte ich nicht oder die Linhof möchte ich nicht, weil man hat es ja gesehen bei der Pauschalreiserichtlinie, wenn man seine Truppen versammelt, hinter sich versammeln kann, was ich kann, die Mitglieder und so weiter, das ist nicht das Problem. Dann kann man auch gute Erfolge erzielen und vor allen Dingen in Gesprächen. Kompromisslösungen ist das Schlüsselwort.
Mhm. Wie könnte denn so eine Lösung aussehen? Also es hat ja Versuche gegeben, den Airlines die Mehrarbeit in Rechnung zu stellen.
Nee, wir brauchen gar keine Lösung. Das ist jetzt so für mich monetärer Hinsicht. Die müssen uns einfach nur sagen, welche Flüge sie nicht haben. Dann verkaufen sie auch nicht mehr. Und sie müssen einfach sagen den Veranstaltern, wenn sie Flüge einkaufen, sieht nicht gut aus mit der Strecke. Können wir nicht machen. Also präventiv vorbereiten. Das geht aber nicht. Ich weiß, dass das nicht geht, weil ist ja schön, wenn der Kunde 100% Vorkasse und so weiter. Wir müssen tatsächlich ernsthaft darüber nachdenken, aber das ist eine juristische, wirklich schwierige Sache, weil Reisebüros, der Ansprechpartner bei Pauschalreisen ist nicht direkt die Airline, sondern der Reiseveranstalter. Reiseveranstalter kann aber nichts dafür. Warum soll ich jetzt jemanden fertig machen, der nichts dafür kann? Der Reiseveranstalter hingegen müsste die Airline. Wissen Sie, das ist alles schwierig und ich glaube, das kann man nur im Gespräch. Aber letztendlich ist es wie bei allen Dingen in unserer Branche, man wird es juristisch klären müssen. Man wird es irgendwann juristisch klären müssen, ist aber ein zweischneidiges Schwert. Man muss da genau überlegen, was man tut. Aber solange die Reisebüros sich das gefallen lassen, Herr Schmicke, warum sollen wir denn überhaupt was machen?
Ja. Dann kommen wir doch vielleicht mal zu Ihrem Verband, dem VUSR. Nach außen hat man ja häufiger mal den Eindruck, das ist so eine Ein-Frau-Veranstaltung. Sie sind sehr präsent in allen möglichen Medien und äußern sich auch zu allen möglichen Themen, meistens sehr akzentuiert. Wie ist das hinter den Kulissen?
Wissen Sie, ich habe anfangs habe ich immer, oder ich sage das auch heute noch, was auch stimmt, ich mache das ja nicht alleine, ich werde gebrieft. Aber jeder Verbandene braucht eine Identitätsfigur. Nehmen wir Lufthansa, was verbindet man mit Lufthansa? Spor, ja, das ist so. Was verbindet man mit dem DRV? Ganz bestimmt nicht Herrn Fiebig, das nicht. Sondern da sind mehrere und in Kritik und so weiter. Man weiß, dass das der Präsident ist. In der Außenwahrnehmung sind die gewerbepolitischen Mitbewerber sehr blass. Man wirft mir immer vor, dass ich ja laut bin und krakele. Ich bleibe aber im Gedächtnis. Und man weiß sofort, für wen und was ich stehe. Das meine ich mit Identitätsfigur. Man muss sicherlich eine Rampensau sein. Man muss sicherlich ein Stück weit profilneurotisch sein. All das stimmt. Aber mittlerweile ist es so, man braucht Zuarbeiter. Alleine schafft man das nicht. Es geht ja gar nicht. Aber das sind Menschen, die einfach sehen, die mir zuarbeiten. Ich nenne mal jetzt hier den André Rückmann, den Volker Mertens, Heidi Koso. Es gibt ja ganz viele, die zuarbeiten. Und die Mitglieder natürlich. Wir sind basisdemokratisch. Trotz allem, Linhof steht für Vertrieb, für Reisebüros, also diese Identifikation. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil ich glaube, dass man sich positionieren muss, wenn man Interessenvertretung macht und nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Kleines Beispiel. Mir ist jetzt gerade in den letzten Tagen vorgeworfen worden, dass es ein, stillschweigendes Gesetz gibt. Man mischt sich nicht in Themen. Man arbeitet, man spricht zwar mit anderen Verbänden oder gewerbepolitischen Mitgliedern, aber man mischt sich nicht in Themen, die anderen Branchen schaden können. Und jetzt wissen Sie bestimmt, was ich meine.
Okay, da ging es um die Mehrwertsteuerdebatte.
Da habe ich gesagt, oh, das wusste ich nicht. Wo steht das? Hat mir noch keiner gesagt, wusste ich wirklich nicht. Ich sage, man redet ja auch nicht mit uns. Aber wenn der Reisevertrieb Hilfe braucht, Solidarität gefragt ist, ja, auch von gewerbepolitischen Mitbewerbern, Fehlanzeige. Und das ist der Punkt. Ich habe irgendwann mal gesagt, man will den VUSR nicht. Ich habe 100-mal die Hand gereicht. Ich habe im DRV gearbeitet, für den ASR mich sogar kandidiert. Ich habe gemacht und getan. Aber es ist einfach so, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, bringt ja nichts. Jetzt müssen wir selber machen. Und das haben wir gemacht. Und jedes Mal, wenn ich anfange zu gucken, was machen die gewerbepolitischen Mitbewerber nach links und nach rechts? Das ging in die Hose. Man muss seinen Weg gehen. Und unsere Positionierung ist klar. Immer mit dem Blick natürlich auf unsere wirtschaftlichen Partner, Reiseveranstalter, Dienstleister etc. Aber das ist etwas, was ich gelernt habe. Und mir macht mein Job Freude. Das ist der Schlüssel und das kommt durch. Und deswegen sagt man, wir sind eben Linhof. Also wir sind Linhof, die Mitglieder. Wirklich lange damit, weil Demut gehört auch zu meinem Job, finde ich ganz wichtig. Bin dankbar, dass ich so weit gekommen bin, gleichermaßen stolz. Soll mir mal einer nachmachen von den Kritikern.
Okay, Sie haben ja am 6. Oktober wieder so eine basisdemokratische Veranstaltung beim VUSR. Treten Sie da wieder an?
Wir haben ja eine Infoveranstaltung und am 7. ist die Mitgliederversammlung. Wir haben erst nächstes Jahr Wahlen. Warum soll ich es nicht sagen? Genau, ich habe es Ihnen ja vor. Ich werde mit Sicherheit eine Legislatur mit den Kollegen Nourishat und Röckmann nochmal antreten nächstes Jahr. Wir wollen aber auch denjenigen, die insbesondere meinem Stuhl sägen, die Gelegenheit geben, sich Mehrheiten zu beschaffen, sich zur Wahl zu stellen. Sie haben ein Jahr Zeit. Sie können sich mir in den Weg stellen, dem Herrn Nourishat oder dem Herrn Röckmann. Und wenn die Mitglieder entscheiden, Linhof wollen wir nicht, wissen Sie, da habe ich überhaupt, ich habe ja ein Jobangebote, ob die mir dann auch so viel Spaß macht für die Reisebüros, das weiß ich nicht, aber ich werde nicht in Depressionen verfallen, wenn jemand von den Mitgliedern gewählt wird und ich verliere. Ist halt so, das ist das Leben. Ich brauche mir ja auch nichts mehr zu beweisen, aber ich mache diesen Job gerne. Und ich hoffe einfach, das ist das, was mir sehr, sehr, sehr wichtig ist. Bin angetreten wirklich für die Reisebüros. Ich verstehe mich mit allen Reiseveranstaltern, Medien. Das wissen Sie doch selber. Wir beide kennen uns doch auch schon aus Zeiten, da habe ich Sie beschimpft und habe mir aber entschuldigt immer. Das muss man auch sagen. Also Sie kennen da meine Geschichte und man muss ja nichts vergessen. Das habe ich auch nicht. Aber man muss in der Lage sein, zu verzeihen, wenn man es ehrlich meint. Wenn man natürlich nur an der Macht interessiert ist und an monetären Vorteilen, ist man an diesem Platz sowieso falsch. Ich glaube, das ist auch noch eine Lehre, die wir ziehen können aus FDI und RTK. Macht mag unglaublich sexy sein. Ist ja wie eine Droge. Wird Ihnen auch jeder sagen, der mal Macht hatte. Aber man muss auch irgendwann mal sagen können, das war's jetzt und ich will anderen nicht schaden, was Herr Bösel gemacht hat zum Beispiel. Auch Herr Schiller, da will ich überhaupt keinen ausnehmen. Also es ist ja alles, sind ja mehrere, die daran beteiligt waren und sind. Da muss man seine Konsequenzen sehen, aber man kann doch bitte nicht über Existenzen hinwegschauen. Und das würde ich nie tun. Mhm. Wenn ich merke, ich schade jemanden, dann muss ich so ehrlich sein. Und das ist auch gut so, Herr Schmicke, dass ich Menschen um mich herum habe, die mir dann sagen, jetzt ist ein Schritt zu weit gegangen. Glauben Sie mal nicht, dass die mich alle laufen lassen beim VOSR. Aber es sind Menschen, denen ich vertraue und nicht irgendwelche von außen, die mich nicht leiden können oder was ich mal gemacht, gesagt habe vor 10, 20 Jahren. Das sind alte Zöpfe, ich kann es nicht mehr, ich bin lernfähig gewesen, was andere vielleicht nicht sind. Meine Güte, ich kann aber auch reden, das ist aber auch monologartig. Nein, aber ich mache diesen Job gerne. Und gucken Sie mal, dass wir beide reden, das ist, ich empfinde da auch Stolz, wenn ich in so einen Podcast eingeladen bin in der Fachpresse, weil mit Linhof zu reden, sich sehen zu lassen, ist ja immer noch nicht so hundertprozentig en vogue.
Na, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht in völlige Ächtung verfallen.
Nein.
Aber lassen Sie uns noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Ja. Welche Themen werden denn bei Ihnen und beim VOSR auf der Agenda stehen in nächster Zeit?
Also ganz wichtig ist uns jetzt die Berechnung der Überbrückungshilfen, die Berechnungsgrundlagen. Viele Reisebüros haben da Probleme, obwohl das eigentlich gar nicht unsere Baustelle ist. Aber Steuerberater haben sich auch an uns gewandt. Da muss man genau, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Das wird noch dauern, bis die Abrechnungen, aber da hat ja auch die Bundesregierung oder diese zentrale Abrechnungsstelle sogar Leute eingestellt, die da genau hingucken wollen. Wir wissen alle, dass Herr Lindner kein Geld hat. Jetzt versucht man, an allen Ecken und Enden Geld irgendwo zurückzuholen. Ganz wichtig wird werden, und da bin ich sehr dankbar, dass wir als VOSR einen guten Draht zu Reiseveranstaltern aufbauen konnten, auch zu großen, also ich nenne jetzt exemplarisch der Touristik TUI, aus Brüssel droht Ungemach. Da habe ich auch ein Stück weit, ja, Angst ist das falsche Wort, großen
Respekt. Sie meinen die neue, die Überarbeitung der Pauschalreisebüro?
Da müssen wir aufpassen als Reisebüros. So, und es ist aber auch ein Problem für die Veranstalter, aber wenn die Veranstalter Probleme bekommen im Pauschalreiserecht, dann haben wir sie automatisch auch. Und da müssen wir aufpassen. Dann, die Mehrarbeit. Die Mehrarbeit, die nicht entlohnt wird, großes Thema, aber dafür brauchen wir Solidarität. Das können wir als VOSR nicht alleine. Aber das würde ich so sagen, sind so die Kernthemen und die Kleinigkeiten des Tages. Provisionen und so weiter. Das sind aber Aufgaben, die die Kooperationen übernehmen. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass viele Kooperationen bei uns im Verband sind, man sich immer wieder mit denen austauschen kann. Das ist wirklich auch ein Geschenk, dass die Herren, die die Kooperationen führen, exemplarisch wieder, ob es Schmetterling ist, DTPS, Solamento als Mobiler, Westreisen, Tourkontakt, das war übrigens unsere erste Kooperation. Jetzt haben wir ja auch noch den Draht zu TUI. Das ist schon, sag ich mal, sehr, sehr groß. Ich bin auch gefragt worden, hier kann ich am Rande ruhig sagen, wir sind ja auch so eine Art als Verband, wir bilden ja auch Allianzen, wir können ja auch miteinander reden. Ja, tun wir auch. Ich frage viel, aber ich übernehme nicht die Arbeit eines Kooperationschefs. Ganz im Gegenteil, das lehne ich ab. Ich rede nicht mit Veranstaltern über Konditionen, das müssen die machen. Aber mal das Thema Mehrarbeit ansprechen, was Kooperationen ja wiederum nicht so hundertprozentig können, aus welchen Motiven auch immer, ist ja egal. Das mache ich schon. Wo finden wir denn mal eine Lösung? Aber zum Halali-Blasen, wie ich mal so schön sage, da haben wir im Moment auch andere Themen, die mich dran hindern.
Klar, dann sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Sie sind ja immer für Überraschungen gut. Liebe Frau Linhof, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Ich danke Ihnen, lieber Herr Schmicke. Tschüss.
Ja, das war das Interview der Woche, lieber Christian. Und welches Thema hast du noch, das wir jetzt besprechen sollten?
Ja, also so ein klassisches Viel-Lärm-um-Nichts-Thema, das wir auch jüngst für unsere Rubrik Basta mal aufgegriffen haben. Da hat nämlich irgendein Schlaumeier entdeckt, dass es in einem Imbiss auf der Insel Sylt, genauer bei Otto von Wurst in Westerland, nicht nur Currywurst und Bratwurst gibt, sondern auch Shampoos. Und die teuerste Flasche, eine Flasche Dom Pérignon Rosé, kostet satte 555 Euro. Und darüber gab es eine Riesendiskussion auf Social Media. Die Leute haben sich aufgeregt, wie geschmacklos das denn sei, sowas zu verticken. Und ich habe dann nur gedacht, also das ist jetzt entweder ein grandioser Marketing-Gag, mit dem man sich in die Schlagzeilen bringt, oder vielleicht glauben die ja tatsächlich, dass sie davon in ihrer Wurstbude was verkaufen. Oder vielleicht ist es auch doch ein kleines bisschen daneben.
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Könnte man jetzt sagen, Christian, ich bin heute ein bisschen ulkig drauf. Ich merke schon an deinem Gesicht, wie er immer sein Lachen verkneifen muss. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Außer wir werden sehen, wer bald Würstchen und Champagner genießt oder ob es dann doch nur ein Marketing-Gag war. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und freuen uns auf einen neuen Talk der Woche.
Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.